Daniel, wir haben ein paar E-Mails hin und her geschoben. Wir haben ein paar wenige Mal telefoniert. In einem von der letzten E-Mail hast du mir geschrieben, du sagst 70 bis 80 Stunden in der Woche unterwegs. Und jetzt bist du heute Morgen auch noch mal früh aufgestanden, um ins Auto einsteigen und auf da hingefahren, ohne Umweg. Was hat deine Familie denn gesagt, wo du ihnen gesagt hast, du sagst auch wieder am Sonntag unterwegs? Weg. Yes, he do.
Ja, das ist, was haben sie gesagt? Also erstens mal guten Morgen miteinander. Es hat ein Problem gegeben mit meinem Dialekt, dann meldet er es. Es gibt immer wieder Deutsche, die sagen, kein Problem, wir können schon reden, sie verstehen es. Und dann irgendwann merke ich, dass sie trübe Augen haben und sind sie sich gewöhnt, mit einem Zürcher zu verhandeln oder mit einem Ostschweizer. Aber wenn sie dann plötzlich mit einem Berner reden müssen, dann... Ja, was haben sie gesagt? Also die Frau hat irgendwann die Woche gesagt, du, stimmt das, bist du am Sonntag weg? Sag ich, ja. Dann machst du denn da draussen? Ja, irgend so Talk-Gottesdienst. Aha, muss ich da auch mitkommen? Sag ich, nicht unbedingt, aber du darfst. Und dann, wo sie gesehen hat, dass es 126 Kilometer ist, hat sie gesagt, ja, nein, dann bleibt sie mit dem Kind lieber daheim. Also, geht bei unserer Predigt natürlich.
Ja. Also, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf da hinzukommen. Daniel, du sagst von dir selber, du bist ein Patron. Du bist ein Patron von einigen Unternehmungen. Eines davon ist das, wo man sichtbar sicherlich immer wieder auf der Straße kennt und sieht. Schöne Transport AG. Ihr habt über 8 Standorte in der Schweiz, soviel ich weiss. Einen in Italien, in der Slowakei. Weit über 300 Fahrzeuge. 700 oder über 700 Mitarbeiter. Und ich glaube, das letzte grosse Projekt ist das Standortprojekt in Rotrist gewesen. Wie viele Kilometer fahrt ihr eigentlich gesamthaft mit euren Fahrzeugen pro Jahr?
Ja, diese Frage hätten wir ihm vorausgeschickt, weil ich gesagt habe, er soll einfach fragen, was er will. Ich muss mich auch nicht gross vorbereiten. Die habe ich schnell noch gerechnet gestern. Aber es sind etwa 35 Millionen Kilometer, die unsere eigenen fahren. Und wenn man die Fremden noch dazu nimmt, dann sind es etwa 45 Millionen.
Okay. Und wie viele Güter verlagern ihr da denn dabei?
Ja, da habe ich auch noch gerechnet. Das sind ca. 5 Millionen Paletten im Jahr. Das sind etwa 10 Millionen Kubik. Das war jetzt definitiv zu viel gewesen. 10 Millionen Kubik. Und wenn man das so ein bisschen verständlich machen will für jemanden, wenn man es jetzt mal umrechnet in Einfamilienhäusli, das sind also etwa 20'000 Einfamilienhäusli im Jahr, die wir verschieben. Und wenn wir es dann noch ein bisschen umrechnen auf eure Region, dann wäre das etwa, etwa 2,5 Mal der Wohnraum von der Stadt Schaffhausen. Also wenn wir alle Häuser, wir könnten auch etwa mit unseren Lastwagen, das, was sie verschieben, etwa alle Jahre würden wir 2,5 Mal ganz Schaffhausen wegtransportieren. Ich bin aber nicht sicher, ob das jemand anders überhaupt wett in Schaffhausen. Darum lassen wir es, was ist.
Also wenn man mal zügelt, dann wissen wir, wo die Adresse ist.
Ja. Wir kommen, ja.
Okay. Aber da ist ja nicht alles, die Firma Schöne Transport AG. Da gibt es ja noch einiges mehr, wo unter dem Label Holding Schöne laufen.
Ja, also ich bin auch in vierter Generation Suchgrubfabrikant. Mein Urgroßvater angefangen, wir verarbeiten etwa 10.000, 12.000 Tonnen Rohware. So Fertigprodukte, wenn ihr in Gopien geht, dann seht ihr unsere Marke dort stehen. Oder wenn ihr in den Migros geht, seht ihr die Marke Massad stehen. Die gehört auch uns. Dann habe ich noch als Hobby ein Restaurant und ein Hotel. Ja. Und das ist es eigentlich.
Ja, das ist ja.
Das lenkt gerade für einen Moment.
Jetzt aber Hotel und Restaurant, wie kommst du da dazu?
Ja, da hat mich der Gemeindepräsident überschnürt. Wir hatten ein Dorfensalz Restaurant, das abgebrannt war. Das war eine Bauruine. Wir hatten auch einen schönen Dorfkern. Ja, und dann haben sie mich halt immer ein bisschen beziert, die sollen das kaufen und wieder aufbauen. Und irgendwann ist am Donnerstag oben bin ich so schwach geworden und habe mit Handschlag den Bären gekauft und wieder aufgebaut. Und weil der ein bisschen Geld kostet, habe ich gesagt, das ist nicht eine Unternehmung, sondern das ist mein Hobby, weil Hobby kostet ja in der Regel ein bisschen Geld.
Und der Chefkoch ist nicht der Dani Schöne?
Nein, aber ich rede über die Karten mit. Immer über den Kartenwechsel, der wird immer mit mir besprochen, was draufkommt. Und, das ist eben ein Hobby. Also ich habe Freude an gut Essen, das sieht man, durch, wenn ich auch den verstärksten Stuhl bekomme. Mein Ruf eilt mir voraus. Und ja. Ja, das ist schön, so ein Restaurant zu haben. Das ist auch eine positive Seite.
Kannst, ja, das denke ich.
Kommst du alles über, was du willst.
Es gibt ja wesentliche Unterschiede in der Bezeichnung zu Patron, zu Chef, zu Geschäftsführer, zu CEO. Du legst Wert darauf, zu sagen, du bist Patron. Mit Leib und Seele, du bist Patron und Unternehmer aus Berufung raus. Wie fühlst du das inhaltlich? Was meinst du damit?
Ein Geschäftsführer oder ein Manager, der hat einen Horizont von ein paar Jahren. Der hat Ziele vor Augen und die Ziele haben oft auch mit seinem eigenen Wohlergehen zu tun. Sprich, wenn er Ziele erreicht, wird er vom Konzern entsprechend belohnt oder von den Aktionären oder von wem auch immer. Und ob die Ziele aber langfristig an der Unternehmung dienen, das ist oft gar nicht so klar. Und ein Patron, das ist für mich, ich tue sehr viel den Vergleich herstellen in der Unternehmung mit der Familie. Bei uns steht auch in der neuesten Strategie, dass wir uns väterliche und mütterliche Kader wünschen. Dass all diejenigen, die eine gute Familie erlebt haben, wissen, was ein guter Vater und eine gute Mutter ist. Und ein Patron ist für mich so ein Vater. Also meine Angestellten, das sind Anführungsschlusszeichen meine Kind, das ist meine Familie. Und da gibt es eine strafende Hand, die braucht es manchmal auch. Es gibt Leute, die brauchen mal einen zu löffeln, damit sie verwachen und verstehen, was falsch ist. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht gerade überhaupt nicht fähig sind zu leisten. Einen Bock nach dem anderen schiessen und die musst du vielleicht einfach mal oben reinnehmen. Passiert letzte Woche, ein Kadermann völlig neben den Schuhen, Performance komplett am Boden. Und dann erzählt er mir unter Tränen, dass das eine Frau rausgestellt hat, vor 2 Wochen. Und seit anderthalb Jahren ein Geschleipfeig mit seinem besten Freund. Ja, das ist der Moment, wo auch der überhaupt nicht performt, wo nur Böck schießt. Ich habe eine Stunde mit ihm geredet und am Schluss bin ich aufgestanden und er wollte gehen und sage, nein, jetzt musst du zu mir kommen. Und das war ein bisschen verdatter, weil wir stehen einander nicht nach. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich den noch ein bisschen knuddeln. Und dann habe ich den, ja, du wie mein Sohn oder wie meine Frau, aber nie genau gesagt, Reto, die Krise meistern wir. Und bin dann nachher eine halbe Stunde später mit ihm zusammengestanden, weil ich so ein bisschen einen Eindruck hatte. Und habe gesagt, Reto, du hast mir jetzt erzählt, dass du eigentlich in deinem Geschäftsleben hast es verkackt, das war das Wort. Ich war mal Produktmanager bei einer grossen Unternehmung, hat nicht performt, ist rausgeflogen, Burnout. Familie scheint jetzt auch gerade nicht so rosig zu laufen. Ich sage, Reto, 37, ist es nicht an der Zeit, dass du mal ein Blatt Papier vornimmst und vorher schon aufschreiben, was willst du im Privaten verändern? Weil weißt du, die Krisen, die haben etwas mit dir zu tun. Die sind nicht einfach so passiert um dich herum. Du bist der zentrale Punkt in dieser Krise. Und gesagt, nimm ein Blatt Papier und tu mal herschreiben, privat und Geschäft. Wo glaubst du, dass du dich kannst verändern kannst zum Guten hin? Und vielleicht wird die Krise, die du jetzt gerade erlebst, zu einem Wendepunkt in deinem Leben. Und vielleicht sind die nächsten 37 Jahre anders, weil du hast noch das ganze Leben vor dir. Und dann habe ich am Schluss gesagt, du kannst jederzeit Tag und Nacht mal anrufen, 24 Stunden, wenn du einen brauchst oder zulässt oder was einfach ein bisschen abonnieren nimmt, rufst du mir an. Und wenn du am Wochenende ein Auto brauchst, sagst du mir, kannst du eines von meinen haben, weil dann machst du mit dem Töffli unterwegs. Frau ins Auto. Das ist für mich Patron. Und das ist ein Unterschied zu einem Geschäftsführer, das ist ein Unterschied zu einem Manager. Da gibt es ganz viele Gute dabei, aber ich bin verantwortlich für meine Mannschaft. Das ist anders.
Aber wir haben vorhin gehört, du hast eine Mannschaft, die hat über 700 Leute.
Ja.
Wo nimmst du dir einerseits Kraft und Zeit für deine 700 Leute, in dem Fall so väterlich unterwegs zu sein?
Ja, die Frage kommt immer wieder und ich habe keine schlaue Antwort darauf. Von wo nimmst du Kraft? Ich kann eigentlich fast nur eine Antwort geben. Ich glaube, wenn du in deiner Berufung lebst, dann kostet es eben gar nicht so viel Kraft. Ja, das ist gleich wie, wo nimmst du Kraft fürs Vatersein? Ja, sorry, du hast dich entschieden und bist Vater und dann bist Vater und dann fragst du dich auch nicht alltag, von wo nehme ich Kraft, mit meinen drei Kindern fertig zu werden. Du wirst einfach fertig mit.
Ohne dass du sie fertig machst?
Manchmal machst du sie fertig und manchmal machen sie die fertig. Nein, aber... Ja, es ist also die Work-Life-Balance-Diskussion, die ist extrem hoch in unserer Kultur und also das spürst du mich und machst noch und ist das für dich stimmig und so. Ich bin nicht so aufgewachsen, wir haben funktioniert. Bei uns hast du 6 Tage in der Woche, hast von morgen früh bis zum Abend Sport müssen arbeiten, schon als Kind. Und die Fragen stellen sich für mich gar nicht. Und ja, ich bin 44, hast du einen Unfall gehabt mit 24, Lungenabriss, eigentlich lebe ich, also ich bin 3 Mal gestorben schon in meinem Leben, aber bin immer noch da. Folgendessen habe ich das Gefühl, dass ich auch irgendeine Aufgabe habe, darum habe ich einfach auch genug Kraft. Aber ja, ich fühle mich manchmal am Donnerstag müde und ich sage das auch meinen Leuten und sage denen auch klar, sie lachen zwar um, sage ich, sei nicht mehr so leistungsfähig wie sie. Und dann finden die anderen, das stimmt mir nicht, aber ich spüre, dass ich Leute habe in der Mannschaft, die sind 50, die sind leistungsfähiger als ich. Und das muss ich akzeptieren, weil ich habe eine Geschichte, die Ärzte haben mir gesagt, ich soll einfach bei meinem Alter immer noch 15 Jahre dazuzählen. Das ist das, was der Körper durch all die Operationen und Traumas verloren hat. Aber das Zentrale ist, glaube ich, wenn du das machst, wo du dafür auf die Welt gestellt worden bist, dann hast du nicht so ein Kräftethema am Laufen. Dann bist du wie der Fisch im Wasser. Und der zappelt 24 Stunden am Tag.
Ja, und wie sieht denn dein Alltag aus?
Gut.
Und so ein bisschen jetzt
ausgeschnitten also Alltag, und ein bisschen detailliert. Ja, mein Alltag sieht so aus, dass der Wecker am 5:45 läutet. Und dann essen meine Frau und ich zum Morgen. Dann halten wir zusammen eine kleine Andacht. Halten, zusammen beten. Und dann gehe ich in der Regel zum Haus aus. Früher bin ich ein bisschen früher dran gewesen. Ich habe mir jetzt auch verlobt. Wohlstandsbedingt, dass ich ein bisschen später arbeite, erst so um 7 Uhr. Und in der Regel bin ich dann irgendwo zwischen 7 und 8 Uhr am Abend wieder daheim, zum Nacht. Wenn ich nicht um 7 Uhr daheim bin, dann gibt es ein SMS oder ein WhatsApp, dass ich später komme, dass ich essen kann. Sonst wie gewartet. Dann tue ich in der Regel unsere kleinste Tochter ins Bett. Die 20-Jährige muss nicht mehr ins Bett bringen und die 15-Jährige auch nicht mehr. Die gehen mehr oder weniger selber. Und die Kleinste, die ist 10, die geht mehr oder weniger auch selber, aber dann gehe ich auch mit ihr noch ins Bett. Und dann sagt sie auch mal, Papi, du hast ein bisschen krebeln. Und dann tue ich ihr noch zum Betten den Rücken krebeln. Und dann hört sie fast nicht mehr auf Betten, weil ich so schön krebeln. Und dann in der Regel, so 8:45 ist der Treffpunkt von meiner Frau und mir am Küchentisch. Und dann trinken wir Tee und reden grösser noch nicht bis um 11. Und dann gehen wir ins Bett. Und die 2 Stunden reden wir tendenziell über das Geschäft. Das ist meistens so ein Arbeitsmeeting, aber uns zwei gefällt das, uns zwei tut das gut. Bis vor 4 Monaten habe ich nur eingeredet über das Transportgeschäft. Sie ist jetzt vor 4 Monaten in die Suchrutfabrik eingestiegen, jetzt reden wir nur über Suchrut. Reden du immer noch vor allem ein, aber ja, das ist unser Leben. Und Samstag arbeite ich meistens noch etwas und am Sonntag mache ich gar nichts und ja, der gehört der Familie. Und unsere 3 Kinder haben alle 3 gesagt, sie wollen Unternehmer werden. Und das heisst für mich, das ist das grösste Lob. Das heisst für mich, dass das, was sie bei uns sehen, empfinden sie als lebenswert. Und ich denke, das ist wichtig, dass man als Unternehmer das Kind das auch weiß, was man will. Und das klingt für euch viel, die 70, 80 Stunden. Das ist in Wirklichkeit nicht so wahnsinnig verrückt. Das hat man relativ schnell. Aber wenn man die andere Zeit konsequent den Kind und der Frau widmet, dann ist das nicht das Problem. Weißt du, ich sehe Mengen, die 45 Stunden arbeitet und dann ist er aber noch 20 Stunden im Hobbykeller rund und fehlt irgendwelche Flugzeuge um. Da hat die Frau ja auch nichts davon. Da hat meine Frau besser, wenn sie noch einen hat, der mit ihr 2 Stunden über das Geschäft redet und Tee trinkt, oder?
Okay. Daniel, wir haben so ein bisschen dein Herzblut für Patron ein bisschen daraus rausgehört. 10 Stichworte, 10 Aussagen und ich würde gerne von dir eine Antwort haben in 1 oder 2 Sätzen. Okay?
Das ist schwierig, ja.
Okay. Rot-Weiss.
Zentren ist die Lieblingsfarbe und es sind natürlich Farben, die mich schon das ganze Leben durch begleiten.
Kochen und Essen.
mache ich sehr gerne, beides. Wochenende bin ich in der Regel der Koch, also heute muss ich die Frau selber kochen. Begleitet mich auch durchs Leben. Sieht man ja, und darum ja, du bist der erste Stuhl, oder?
Yes, we can.
Sind wir definitiv vor dem Obama gewesen, für mich, dass der den übernommen hat, eigentlich schlecht. Weil der kann ja nur verlieren mit so viel Schulden.
Bibel.
Fundament, Gesetz, Wegweiser.
So gut.
Extrem gesund. Und unser konkurrenzlos gut.
Mein Erfolg.
Viele hatten, manchmal am Boden gelegen. Gegen aussen hat man es nicht so gesehen. Meine Frau weiss es relativ gut und ich habe heute immer noch Misserfolge. Die braucht es.
Verantwortung?
Träge. Es ist wichtig, dass wir als Gläubige auch Verantwortung tragen in unseren Bereichen.
Fundament?
Bibel.
Gott am Lenkrad.
Immer wieder, alles andere, also ob dir weht oder nicht, Gott hockt eh am Lenkrad. Es ist ja nur eine Frage, ob du es checkst oder nicht.
Stau auf der A1.
Das ist zum Geissen.
Danke vielmals.
Ich auf der A1, ich hätte schon, wenn ich Bundesrat wäre oder nein, Monarch. Ich wäre eigentlich gerne Monarch in unserem Land. Und in meiner Monarchie würden zum Beispiel Familien ab dem vierten Kind würden sie das Auto von mir geschenkt bekommen. So als kleine Anregung, dass man doch ein bisschen Kinder könnte haben. Und ich würde aber schon längstens einen zweiten Stock auf die A1 bauen. Aber dort kostet die Jahresvignette 100'000. Und dort hättest du sicher keinen Stau. Und keine Tempolimite. Okay. Ich vermute, die würde rendieren, die Brücke.
Daniel, ich habe in einem Interview, das ich von dir gelesen habe, bin ich auf diesen Satz gestoßen: hart in der Sache, aber gut zum Menschen.
Mhm. Und
was,
jetzt?
Was meinst du damit? Was verpackst du dahinter?
Ja, eine andere Aussage dafür ist auf den Ballspieler und nicht auf den Mensch. Ich erlebe oft Kultur, dass man wahnsinnig viel Energie darauf verwendet, eine Schuldung zu finden. Und wenn man den gefunden hat, sind ja alle wahnsinnig zufrieden. Dass der Kunde aber noch keine Verbesserung spürt dabei, hat man irgendwie vergessen. Oder man hat eine Schuldung gefunden. Das wollte ich damit sagen. Es nützt mir nichts, Schuldigen zu haben. Wir müssen Probleme lösen. Die Frage ist, wo entsteht es, warum entsteht es. Und das ist ein Thema, das auch in der Strategie steht. Fehlerkultur. Also bei uns musst du können, dürfen Fehler machen, musst du können, dürfen aus dem Fehler lernen und dann kannst du wachsen. Und in den Konzernen ist oft, wenn man eine Schuldig gefunden hat, ist gut. Aber dort, das ist eigentlich ein Sackgasse. Das wollte ich damit sagen.
Du bist, ich sage jetzt mal, erfolgsverwöhnt. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man sagt, du bist ein Macher-Typ. Mhm. Steht da nicht im Widerspruch zum Christsein?
Ja, ich denke, es gibt relativ viele Christen, die tendenziell Mühe haben mit Typen wie mir. Weil zu direkt, zu grad, zum Teil Vatergrad, ich komme gerne auf den Punkt, rede auch schnell mal über Probleme und über Fehler, die beim anderen vielleicht so ein Unbehagen auslösen. Ich berufe mich dann jeweils auf Passagen, wo Jesus den Tempel aufräumt. Und wenn ich die lese, sage ich, ich glaube, der Typ war ziemlich her. Oder schaut mal, leset mal, bisschen, wenn er seinen Jünger, schon einmal so, also stell dir vor, heute Morgen kommen wir rein und euch ein Pastor oder der sympathische Herr, der Matthias, findet ihn gerade nicht mehr, ist ja gleich. Das ist, jetzt würde ich sagen, lass den gar nicht zu, ist der hey. Ja, könnte ja sein, dass er Überzeit hat und muss kompensieren. stell dir noch mal vor, er würde ihn so begrüßen und irgendwann würde er sagen, du bist schon sehr kleingläubig, gell? Hallo? Also wenn ihr dort lest, wie klar und deutlich Jesus ist, würde ich sagen, ja, das hat etwas mit dieser Kultur zu tun und die haben wir hier verloren. Wir packen alles so ein bisschen in Watte ein und es muss alles ein bisschen soft sein und komm ja nicht nach. Und, also, und dort bin ich eher da und sage, nein, komm. Aber du musst natürlich auch mal einstecken. Wenn du austeilst, dann kommt es zurück. Oder? Also, das gehört dazu.
Was heisst denn so etwas beispielsweise in Verwaltungsratssitzungen oder Geschäftsleitungssitzungen?
Ja, da probiere ich mich immer zu beherrschen. Wir hatten am Donnerstag gerade Verwaltungsratssitzung. Problematisch wird es für mich, wenn es ein Clear ist. Oder wenn wir stundenlang am Zeug rumlieren und ich sage, das hätten wir jetzt 2 Minuten können abhocken. Dann wird ich vielleicht schon mal Leute, es hat es auch schon mal gegeben, als ich so verrückt war, dass ich auf den Tisch geschlagen habe, dass sämtliche Dasseln etwa 3 cm auf dem Tisch gekumpelt sind. Das ist aber höchst selten. Dann bin ich dann wirklich im Ausnahmezustand. Aber ja, was soll ich noch sagen? Es ist, ja, ich bin Macher, ich bin direkt, ich bin Vater Grad. Das muss man mögen vertragen. Ich glaube aber, dass wenn ihr mit euch selber oder in den Spiegel schaut und ehrlich seid, dann müsst ihr auch Vater Grad so ich sein. Dann müsst ihr auch hergehen und sagen, wo habe ich versagt, wo habe ich falsch gemacht, wo muss ich immer arbeiten, wo stimmt es nicht. Es hilft noch nichts, dass alle sagen, ja, bist ja lieb, bist ja gut. So, da können wir nicht weiter, oder?
Aber du machst kein Geheimnis daraus, auch gegenüber deinen Mitarbeitern, deinen Kaderleuten, du machst kein Geheimnis daraus, dass du an das Wort Gottes glaubst.
Oh nein. Aber es bringt nichts, dass du kommst und irgendwelche Geschäftsleitungssitzungen oder Verkaufssitzungen oder was auch immer, irgendwie mit einem Bibelvers anfängst und jetzt tun wir noch beten, das kommt für dich alle komisch. Ich habe ja mittlerweile etwa 5 Gläubige angestellt auf die 700. Und bei den anderen glaube ich, das Wichtigste ist, und das steht auch in der Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Den, den ich umarmt habe letzte Woche, wo gerade die Familie den Bach abgeht und irgendwie hat etwas gespürt von meinem Herz. Und das hat er auch nie gedacht, weil er das Gefühl hatte, der Nächste, der da rausfliegt, bin ich. Das hat er mir ja auch gesagt. Er hätte wirklich damit gerechnet, dass er jetzt auch Kündigung bekommt. Und sage ich, nein, in so einer Situation nie und nimmer. Reden, das ist eine Chance, jetzt packen wir es zusammen, das bringen wir her. Das sind Früchte, oder? Die Augen offen haben, wo sie die etwas nötig haben, die etwas brauchen, aber auch die Augen offen haben, wo sie die eins an die Löffel brauchen. Das gehört genau gleich dazu. Ich habe am 5 von 9 einen ins Enkel gestellt, der läuft heulend zum Büro aus, weil ich so ins Enkel gestellt habe. Am 5 von 9 habe ich einen umarmt, der läuft auch heulend zum Büro aus, weil ich ihn umarmt habe. Freude und Leid ist sehr nah beieinander, oder?
Also, halt in der Sache gut zum Menschen.
Wir probieren es, ja.
Genau. Bevor wir... Daniel, du hast es vorhin kurz erwähnt, dein Leben prägt Erfolg, dein Leben ist aber auch prägt von Misserfolg, in dem Sinn, dass du das erlebt hast. Und gleichzeitig hast du als Slogan Yes, we can. Also das heisst so ein bisschen, ich interpretiere darin, wir können es, wir sind in der Lage. Wir geben euch Zuversicht und Sicherheit, dass wir es werden gut machen. Und auf der anderen Seite eine verletzliche Person, die etwas erlebt hat in der Vergangenheit, ist die Frage vom Warum auch auftaucht. Warum ich in dieser Situation inne? Ich spreche konkret, das, was du vorhin erwähnt hast, einen Tag in der, ich glaube, ich entweder in einem Weg inne.
Ja, die Warum-Frage, die ist in meinem Leben mehrmals gekommen. Das eine ist der Unfall eben 1994 mit einer abgerissenen Lunge im Militärdienst. Das ist die eine Geschichte. Das Warum ist aber im Laufe des Lebens mehrmals wieder aufgetaucht. Als mein Vater gestorben ist, ist das auch ein Warum gewesen, warum muss das so jung sterben. Aber auch unternehmerisch das Warum, bis hin zur Verzweiflung, warum. Natürlich, du hast vorhin gesagt, erfolgreich. Ich selber erlebe mich im Moment nicht erfolgreich. Und das ist fast am schwierigsten, das zu ertragen, wenn du selber dich nicht erfolgreich empfindest. Für Typen wie mich. Wenn er mir sagt, ja, beim Müller oder Wettergehäuse, Referent, ja, es war gut besucht, das letzte Mal, da habe ich schon ein bisschen Stress. Wenn die Bude da halb leer ist, dann geht mir das wahnsinnig auf den Sack. Ich sage, kann ja nicht sein, oder? Das ist so ein Mechanismus in einem innen, so das Getriebensein, oder? Das gehört natürlich auch zu mir, der Trieb. Und ich habe vor 4 Jahren wirklich unter Weinen mich gefragt, wo ist der Schalter, wo kann ich mich abstellen? Und das ist mir wirklich wichtig, heute Morgen noch ein bisschen über die Chatzeiten etwas zu sagen, weil es gibt so Mengen, Hochglanzheftchen, wo jeder Mann, wenn er es gelesen hat, hat er irgendwie noch den Komplex verdoppelt. weil der so super und so gut ist. Ich bin nicht so super und ich bin nicht so gut. Wir haben in den letzten 5 Jahren etwa 30 Millionen Umsatz verloren im Transportwesen. Und selbstverständlich kannst du das alles formulieren, warum und wieso, und es gibt alles Gründe und nur einen Anspruch und. Aber von oben, wenn du so vor dem Spiegel stehst und dort reinschaust und siehst, und du hast 30 Millionen verloren, was bist du für eine Pumpe? Das steckst du nicht einfach so weg. Wenn du den Kumpf verlierst, weil man einen Fehler gemacht hat und dann noch irgendein Mail schreibt, sie schreiben SVK, wir finden... Dann geht alles nicht so ring ab. Oder du merkst, dass an deiner eigenen Familie oder in deiner eigenen Frau versagt hast und Fehler gemacht hast und irgendwann musst du auf die Knie und musst dich bekennen und musst einen reinen Tisch machen. Das ist alles nicht so hochglanz. Und das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Das ist nicht gut, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt der Typ, der alles kann und alles hat und alles bewegt. Ich habe Fehler, mehr als vermutlich die meisten da drinnen. Und wenn da im Lied drinnen steht, dass Gott ihm die nicht anrechnet, dann tut das mir wahnsinnig gut. Weil ich ging hinten, wenn er würde anrechnen würde. Und ich denke, ja, jetzt wie kennen, natürlich, ich sollte etwas zu dem noch sagen. Das ist einfach die Zusammenfassung von meiner Mannschaft. So habe ich sie gespürt vor 10 Jahren. Das war der Spirit, der Geist. Am Morgen ist man da gestanden und geht nicht, gibt es nicht. Das ist eigentlich so, das ist also unsere Kultur. Und das haben wir probiert, auf die Lastwagen zu bringen.
Ihr habt aber noch etwas anderes auf den Lastwagen oben.
Neu, ja.
Neu, genau.
Genau. Hat etwas mit meinem Reifenprozess zu tun.
Okay.
Und ich habe... Eben, wir bauen ja für über 80 Millionen ein Logistikzentrum im Moment in Rotrist. Wir haben vor 5 Jahren die neue Suchfabrik in Betrieb genommen, für etwa 40 Millionen. Wir haben trotz Bau das Gefühl gehabt, im Verwaltungsrat, wir haben genug Geld auch noch, um 70 Lastwagen zu kaufen. Und das haben wir da gemacht. Und wenn ich die Lastwagen, es ist ein neuer Typ, und dann, wenn ein neuer Typ kommt, dann hocke ich jeweils mit meinem Missionarssohn. Ich habe einen Missionarssohn angestellt, der macht bei uns alles Grafische. Der hat zwar nie eine Schule von innen gesehen, der ist in Kenia aufgewachsen, aber der filmt, der fötelt, der zeichnet, und das ist gebig, das ist einer, der folgt. Oder dem kann ich sagen, ich will es so, und dann macht er es. Wenn ich irgendwie zu einer Grafikbude gehe, zu einem, wie sagt man denn, wie? Ja, Werbeagentur, genau. Der bringt dann mir 7 Vorschläge, nur den, den ich ja will, bekomme ich nicht, oder? Und dann sind wir von dem Lastwagen gekommen, hat immer so eine Stimme zu und gesagt, etwas fehlt auf dieser Kabine, etwas fehlt auf dieser Kabine. Und ich habe gesagt, es fehlt wirklich etwas. Die Fläche dort ist zu gross, rot, dort müsste etwas drauf, etwas fehlt auf dieser Kabine, etwas fehlt auf dieser Kabine. Und plötzlich kommt so eine Stimme und sagt, in God we trust. Ich sage, ja, das tut gut. Und zuerst haben wir Ständchen hergezeigt und ein Strichchen hergezeigt. Und dann sagt, schreib mal her, in God we trust. Und er geschmunzelt, ja, sieht gut aus. Ja. Ich ausgedruckt im Büro mal gesagt, wie findet ihr? Hm? So, alle zusammen, das sagen mal. Und alle so, Dann sage ich, konkret, ja, mal. Und dann hat einer, und das ist ein Gläubiger, gesagt, findest du, das können wir uns leisten? Der Gläubige, wohlverstanden. Und dann sagt, ja. Und dann haben wir darüber diskutiert, ist das opportun, dass irgendwelche 100 Kosovaren, die ja irgendwie den Allah anbeten, mit «In God we trust» auf der Kabine rumfahren. Und dann habe ich auch meinen Abteilungsleiter ein Mail gemacht mit dem Layout und gesagt, bitte Stellung nehmen, geht's nicht. Wie findet ihr es? Und das Feedback war unisono, das schöne Logo sei ein bisschen zu klein. Und dann habe ich da zurückgeschrieben, und sonst mal, sehr gut, sage ich, ja, und auf der Sonnenblende, wie findet ihr das? Und dann hat einer zurückgeschrieben, Dani, ich bin jetzt 31 Jahre in dieser Unternehmung und ich glaube, jeder hier weiß, wie ihr als Unternehmer tickt. Und denen, denen es nicht passt, die können ja gehen. Komma PS. Und wenn es ihnen auf den Sack gegangen wäre, wären sie schon längst gegangen. Wegen diesem Spruch ändert sich hier nichts. Ich bin so in die Richtung, oder? Und dann haben wir gesagt, also gut, machen wir. Und jetzt laufen da die ersten etwa 50, 60 auf der Straße mit dem God We Trust. Ja. Heisst ein bisschen, geht ein bisschen um das Thema, wer hockt am Steuer, oder?
Ja, genau. Also du bist ja, ich muss gleich sagen, du bist eine Persönlichkeit, du stehst im Rampenlicht, du bist medienwirksam. Wirst du oft darauf angesprochen, von der anderen Seite her, wo genau diese Frage eben nicht sucht, sondern von der Seite her von deinen Geschäftspartnern? Wird das zu einem Thema in Verhandlungen inne, oder wird das einfach ausblendet?
Das wird zum Thema in Verhandlungen inne, wenn ich es zum Thema mache. Und ich bin halt einer, ich tue meinen Glauben speziell auch einfügen. Ich gebe euch ein Beispiel. Da schreibt ein Abteilungsleiter am 11 Uhr zu oben irgendwie, wir müssen einfach aktiver im Verkauf sein. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Amen, Bruder. Und dann schreibt er mir zurück, was soll jetzt das heißen? Dann sage ich, warst du nie im Kirchenunterricht? Dann schreibt er, nein, hatte ich ein bisschen wenig Zeit dafür. Dann sage ich, Amen heisst, so sei es. Ah, habe ich nicht gewusst. Jetzt weiss ich es, sage ich genau. So. Oder ich sage irgendwo, ich bin in einer Sitzung, wo angekündigt wurde, dass wir einen Kunden verloren haben. Und dann habe ich gesagt, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, und der Name des Herrn sei gelobt. Dann schauen wir natürlich alle ein bisschen länger an und denken, was ist jetzt los mit dem, oder? So streue ich den Glauben rein. Und ja, es ist absolut bekannt und ich weiss, dass ich von gewissen werde belächelt. So quasi, ja, ist halt schwach, braucht halt Gott. Der grösste Mitbewerber, der da vor der Autobahn relativ dominant ist, wenn man zu fahren kommt, hat mal über mich gesagt, ich habe eine Wand draussen. Und dann habe ich zur Antwort gegeben, darum habe ich so einen guten Weitblick. Ohne Wand siehst du viel weiter, oder?
Das sind ja vielleicht ein bisschen die Schattenseiten, die wir jetzt angesprochen haben, vom geschäftlichen Alltag innen. Die
Schattenseiten sind, wenn Leute gehemmt sind, mit uns ganz normal umzugehen. Das sind die Schattenseiten, wo ein einfacher Arbeiter, wenn er weiss, wenn er frisch in unsere Kirche kommt und plötzlich weiss oder er checkt oder er weiss sowieso, wer wir sind und sich fast nicht getraut, auf uns zuzukommen. Das ist ein Scheiss-Dreck, gerade ich rausgesagt. Weil eben nochmal, wir sind genau gleich Menschen, aber das ist das, was man spürt mit zunehmender Grösse von der Unternehmung, mit zunehmendem Reichtum, stellt sich irgend so ein Star-Status ein, wo irgend vieles verhindert, und das finde ich an und für sich komplett negativ. Und das ist wirklich nicht, das ist keine positive Entwicklung. Und da kannst du versuchen, dagegen zu wirken, aber ja, in unserer Region sind wir eine dominante Nummer, sind wir eine Institution. Da haben wir auf Hause nicht, aber bei uns und schon. Und das ist klar, wenn ich dann in ein Restaurant reinkomme, und irgendjemand weiss, wer ich denn bin, und dann küschelt man, und dann plötzlich merkst du, wie ganze Tische den Kopf drehen und sie so anstarren, und du so, hallo, schön, seid ihr auch da? Das ist nicht wirklich positiv.
Aber du hast jetzt gerade vorhin gesagt, wenn ein Arbeiter in unsere Kirche nie kommt, ist die schöne Transport AG.
Meine Kirche.
Deine Kirche.
Ich habe das, was jeder Pastor sich wünscht, am Ende, am Morgen auf alle Kirche.
Und alle hören dazu.
Und wenn ich rede, schweigen sie, ja. Das ist daheim am Küchentisch nicht ganz gleich. Da habe ich eine andere Stellung. Dort wird plappert, wenn ich rede.
Ich will auf eine zweite Aussage kommen, die ich von dir aufgeschnappt habe. Die Warum-Frage hat niemandem wirklich weitergeholfen. Du hast sie schon ganz ein bisschen angerissen. Ich will nochmal auf Zusammenhänge zurückkommen und sagen, du hast eine Zeit in deinem Leben gehabt, wo die Unternehmung hat müssen, steil nach oben gehen. Zum gleichen Zeitpunkt bist du aber medizinisch, glaube ich, Stammgast im Spital inne gsi. Wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, also mit einer absoluten Regelmäßigkeit.
Ich hatte einen Deal gehabt mit der Uni Basel. Ich konnte am Sonntagmorgen um 9:30 einrücken. Am Montagmorgen um 7 Uhr hatte ich den ersten OP-Termin. 3,5 Stunden, 4 Stunden Vollnarkose. 11:30 Aufwachraum, 10:30 mit dem Professor Austrittsgespräch und um 3 Uhr bin ich wieder im Büro gesessen. nach 3,5, 4 Stunden Vollnarkose. Und das so alle 1-2 Monate. Oder?
Und nie irgendwo am Punkt angekommen, wo man das Gefühl hat, jetzt tut es. Also jetzt ist ein Fass voll.
Nach 5 Jahren, nach unzähligen Eingriffen, Rekordhalter in allen Spitälen auf irgendwelchen Themen, x Kilo Bonstan, Voltaren und weiss und was alles, am Schluss mit der Grappa-Flasche unter dem Tisch gelebt. Also ich habe am Tag eine Flasche Grappa eingelassen und x Schmerzmedis, dass ich es ausgehalten habe. Und dann hatte ich eine grosse Operation am 99. Kantonsspital Luzern mit 5 Professoren. Ähnlich hätte ich an der Uni Zürich sollen operiert werden, aber ich konnte den Professor nicht herlegen. Das ist einfach nicht gegangen. Und grosse Operation. Und dann 3 Wochen nach dieser Operation ist eigentlich genau das gleiche Spiel wieder losgegangen wie vorher. Permanent Atemweg zugewachsen, permanent Atemnot, immer wieder express und schnell ins Spital rauslasern und rausnetzen. Und dann bin ich vom Kantonsspital heimgefahren mit der Diagnose, dass es wieder gar nicht gut aussieht. Also ich habe es gespürt, natürlich, ich habe meine Atmung so gut gespürt. Ich habe für Millimeter genau können sagen, wie gross das mein linker Hauptbronchus noch offen ist oder nicht. Dann bin ich vom Kantonsspital heimgefahren und bin wirklich verzweifelt. Ich habe gesagt, jetzt lernen Sie, jetzt habe ich die Schnauze gestrichen, voll seit 5 Jahren, Säckchen von Spital zu Spital, von Professor zu Professor. Jeder erzählt mir, geben Sie schön, dass Sie heute Morgen da hocken. Das ist medizinisch nicht erklärbar. Und bin wirklich so, und habe so irgendwie so ein bisschen zu Gott geschrauen, hat auch ein bisschen angeklagt. Ich habe gesagt, das ist ein Scheissprogramm, das du da mit mir fährst. Und fahren zum Gubristhaus und es war wirklich ein trister Tag. Es hatte dunkle Wolken gehabt. Grusig Wetter. Fahren zu dem Gubristhaus und dann reisst in dem Moment, wo ich Gott so wirklich der Bett auf den Füßen rühre und sage, es sei die Schnauze voll, reissen die Wolken auf und es kommt der Sonnenstrahl durch. Und ich wusste, das ist für mich. Das ist nichts anderes, als Gott sagt, schön ruhig, ich habe es im Griff. Ich werde es richtig machen. Und es ist 4 Wochen später ist mein Fall abgeschlossen gewesen. Ich bin jetzt zu den Ältesten, habe wirklich gesagt, jetzt braucht es Gebet. Und das haben wir gemacht. Ich habe einen Eingriff gehabt, den habe ich aber 150 Mal schon gehabt, den Eingriff. Nie etwas gebracht. Und das war der Letzte gewesen.
Okay.
Und schlussendlich das Warum, oder? Warum sage ich die Warum-Frage, bringt nicht weiter. Wenn es darum geht, das Problem zu lösen, dann brauchen wir die Warum-Frage. Wenn es aber darum geht, Unverständliches zu hinterfragen, dann bringt uns die Warum-Frage in der Regel nicht weiter. Oder? Gott hat einen ganz anderen Horizont. Ich erkläre mich, ich sehe jetzt im Moment genau da bis zu dieser Mauer, oder? Das ist etwa 7 Meter. Das ist mein Horizont. Das ist das, was ich gerade begreifen kann. Dort oben sind es vielleicht 11 Meter, da oben sind es 6 Meter. So. Aber er ist natürlich aus seiner Perspektive für die bessere Übersicht als ich. Oder? Und das ist das, was ich dir einmal versuche zu sagen, das warum. Oder ich werde gefragt, hast du einen Businessplan für Rotrist? Ich baue für 83 Millionen. Wird dann am Schluss irgendwo eine Hypothek von 45 Millionen haben? Das ist ja nicht so lustig, oder? Klar kannst du sagen, es ist lustig, dass die anderen 40 selber gehabt hast. Das stimmt, ja. So betrachtet ist es auch wieder gut. Und dann wirst du gefragt, hast du einen Businessplan für Rotrist? Dann sage ich, ja, nicht wirklich, nein. Ja, schlussendlich hat mir Gott den Auftrag gegeben, das Ding zu bauen. Und wir haben wirklich, Andrea und ich, meine Freundin, haben gesagt, Gott, wenn es nicht so sein soll, dann schlägt die Türen zu und schlägt so laut zu, dass wir es hören. Und es hat x Momente gegeben, wo es scheitern konnte. Ich bin in der Presse angegriffen worden von meinen Mitbewerbern auf Hintertürli. Und noch 2 Jahre vorher hat die Flinte gepackt, also im wörtlichen Sinne, hat einfach zurückgeschissen. Und das Mal habe ich gesagt, nein, ich schweige. Ich sage einfach nichts. So. Und ich habe wirklich den ganze schwierigen Prozess mit all diesen Abstimmungen in den Gemeinden, Kantonen, habe ich einfach geschwiegen. Und ich sage, Gott, du, wenn du das Ding willst, dann bitte alle Türen auftun, dann bitte alles glätten. Und wenn das Ding nicht so gebaut wäre, dann bitte alle Türen zutun und dann tun wir das Projekt zusammenfalten. Mir ist es eigentlich noch recht, wenn da das Häufchen Geld auf meinem Konto bleibt liegen, weil das gibt eben so gewisse Laufruhe, oder? Und ja, die Türen sind aufgegangen, wir bauen das Rotrist. Wir haben vor 4 Monaten um einen riesen Auftrag gekämpft. Und wir haben wirklich gesagt, das ist nicht, das ist genau der Auftrag für Rotrist. Und wir haben die mündliche Zusage schon gehabt. Und weiss der Geier wieso? Wirklich, da könnte ich ja, warum? Ich kann sagen, ich bin selten so K.O. gewesen wie dann, wo ich plötzlich eine Absage bekomme. Und wir haben eigentlich schon Zusage gehabt. Ist eigentlich alles klar gewesen. Keine Ahnung. Irgend von hinten aus dem Dunkeln ist irgendetwas gekommen und hat es verhindert. Und dann hat mir ein kleiner Bub bei uns in der Gemeinde, der ist auch ein bisschen Fan von mir, der Mario, hat eben gesagt, weisst, ich bete alltag für dich, dass du einen besseren Auftrag bekommst. Und letzten Sonntag bin ich mit dem Mario auf dem Stein gehockt und habe mit ihm eine Viertelstunde über seine Gebete geredet. Und habe ihm erzählt, dass Gott sein Gebet auch erhört hätte. Mit grösster Wahrscheinlichkeit haben wir einen ebenso grossen Kund, wesentlich besser als den, wo wir darum gekämpft haben.
Aber gehört zu dem Misserfolg auch da, dass im Prinzip das Logistikzentrum, da hat Gott in der ersten Runde hat er die Türen, glaube ich, zugeschlagen, oder?
7 Runden lang hat er sie zugeschlagen. 7 Projekte. Ja, ich habe in der ersten Runde einen Fehler gemacht. Wenn ich grosse Geschäfte mache oder Firmen übernehme, dann frage ich Gott immer um einen Betrag. Und beim ersten Projekt hat er mir genau den Landpreis gesagt. Es ist um 137'000 Quadratmeter Bauland gegangen. Und die Verhandlung ist gelaufen und wir haben uns langsam aber sicher den Preis genähert, wo ich genau gewusst habe, darüber darfst du nicht gehen. Und wir waren auf dem Preis und wir sind über den Preis aus und wir haben etwa 25 Franken über den Preis abgeschlossen. Eigentlich nicht ein Wahnsinnsbetrag. Aber ich wusste, dass ich darüber aus bin. Und wo der Gegenwind kam, ist ein Jahr später, habe ich genau gewusst, du bist selber schuld. Du hast nicht das eingehalten, was du genau gewusst hast, dass du einhalten sollst. Du musst dich nicht verwundern, wenn es in die Hose geht. Und es ist in die Hose. Und darum in den letzten 7 Jahren viel Demutsprogramm gewesen, in vielen Orten gescheitert, viel nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und darum jetzt das Rotrist, der Neubau, Bestätigung für uns, für die Unternehmung, für die Leute. Und eben, ich habe nicht gekämpft, das ist verrückt. Ich habe all die Angriffe, die gekommen sind, und alle 3 Grossen haben geschossen aus allen Rohren. Also meine 3 grossen Konkurrenten, die massiv grösser sind als wir. Aber es ist klar, sie haben gewusst, wenn es einem Schönig gelingt, so ein Logistikzentrum zu haben, an dieser Lage, die beste Lage in der Schweiz, etwas Besseres gibt es nicht. Wenn er das schafft, dann wird er noch viel gefährlicher, als er eh schon ist.
Dann gerade Anschlussfrage, was sind denn deine gefährlichen Herausforderungen für die kommenden Jahre? Du bist Mitte 40.
Stolz. Ich glaube, das ist auch der grösste Widersacher. Arroganz, Stolz, eingebildet sein. Lange Rede, kurzer Sinn, Erfolg. Ich glaube, Erfolg ist eine von der grössten Gefahren. Ich war zu erfolgreich in meinen ersten 7 Jahren. Ich bin mit Null gestartet. Kann ich das schon sagen? Ich bin mit Null gestartet, 1995. Und ich habe 2005 hat mir der Finanzchef vorgerechnet, wie gross das mein Vermögen ist. Und dann habe ich die Bilanz aufgetan von den 300 reichsten Schweizer. Das Gefühl gehabt, das ist schon ganz hinten, wisst ihr, dort, wo die Ärmsten von den Reichsten sind, oder? Und ich dachte, aber jetzt vor diesen Zähnen da, wäre ich eigentlich, warum bin ich da nicht drin, oder? Und dann fängst du schon blöd werden, oder? Und darum sage ich, Stolz, Arroganz, eingebildet sein, schlussendlich, der Erfolg ist das Risiko.
Im Umkehrschluss, was sind denn die Herausforderungen, die du gerne möchtest, für dich persönlich in Angriff nehmen, wo du sagst, da will ich noch vorwärts kommen?
Also klar, natürlich, unternehmerisch hätte ich noch ganz viel, wo ich vorwärts kommen will. Ich hatte eine Vision schon vor langem, wo, und ich bin der Meinung, Gott hat mir dort klar gesagt, dass nach 50 ein neuer Lebensabschnitt wird kommen in meinem Leben. Und ich habe das so verstanden, dass ich mich ab 50 bereit halten für eine neue Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, in den nächsten 6 Jahren die Unternehmungen zu organisieren, dass sie auch ohne mehr würden laufen. Und da sind wir dran. Und ob ich dann mit 50 irgendwie auf Afrika auswandere oder auf Indien oder meine Aufgabe hier in der Schweiz ist, da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Aber ich freue mich irgendwie auch schon auf einen Lebensabschnitt, wo vielleicht nicht mehr von Millionen und Gewinnen und EBITDA und Prozent und Marktanteil dominiert ist, sondern wo ich vielleicht durch das, was ich selber erlebt habe, also die Vision war relativ einfach gewesen. Ich habe ein Bahngleis gesehen, das von der Linken kam, und ich habe ein Bahngleis gesehen, das von der Rechten kam. Und just an meinem 50. Geburtstag sind die 2 parallel nebeneinander gestanden, so dass man eine Locke draufstellen könnte. Und Gott hat mir gesagt, das eine ist deine unternehmerische Ader und das andere ist der Glaube. Du beides pflegen und ich werde beide Achsen später in deinem Leben mal brauchen, wenn du dann für mich schaffst, ab 50. Also, das ist in 6 Jahren. Und da bin ich sehr gespannt, was noch alles auf mich zukommt. Und meine Frau und ich sind da beide eigentlich parat, dass wir sagen, wenn so etwas kommt, dann machen wir es.
Aber das ist richtig, das klingt nur, wenn man ein Lebensfundament hat, das einem darauf hinweist, oder?
Ja, das ist die Basis vor allem. Du hast mir gesagt, die Bibel ist das Fundament. Oder? Ich weiß nicht, ob ich das alles ausgehalten hätte die letzten Jahre, wenn ich nicht gläubig wäre. Ich weiß nicht so recht. Oder ob ich dann gleich irgendwann an diesen Telefonen liege. Weißt du, da kommen wir zum Teil Anrufe über aus Polen, wo noch 150 Millionen Euro für eine Firma geboten wird. Und ich sage, ja, könntest du das Ding verschuttern und dann kaufst du in Griechenland irgendeine Insel und ein schönes Boot. Und ja, und mit den anderen 100 Millionen lebst du dann noch ein bisschen, oder? Aber ich weiss ganz genau, das ist meine Berufung, der Patron zu sein. Meiner Mannschaft ein Vater zu sein, ein Vorbild zu sein. Und das klingt mir auch nicht immer, das Vorbild. Ich hocke im Glastempo, die schauen auch genau her, was ich mache.
Daniel, wir kommen ja fast leider schon ein bisschen zum Schluss. Zeit ist
fortgeschritten. Wir haben nicht alle Zettel behandelt.
Nein, wir haben nicht alle Zettel behandelt. Es hat noch sehr, sehr viele Fragen und es hat sich noch sehr viele Fragen mehr aufgetan. Ich finde es aber höchst spannend, mit dir da vorne zu sein und einfach ein bisschen zu diskutieren, was wichtig ist und was plötzlich auch in anderen Kreisen keine Relevanz mehr hat, sondern wirklich was ein Wichtiges eigentlich im Leben ist. Wir kommen so ein bisschen langsam zum Schluss und wir werden zusammen mit der Band noch ein Lied singen und da steht unter dem Titel «Ich stand vor dem Kreuz». Und damit verbindet man ja eigentlich auch wirklich sehr, sehr viel. Und ich möchte dich eigentlich bitten, unter dem Stichwort, was möchtest du uns oder was wirst du uns gerne mit auf den Weg geben? Jedem Einzelnen von uns, du kannst uns nicht alle ansprechen, sonst wärst du wahrscheinlich morgen noch da. Wir würden dich aber gerne beherbergen, das ist nicht das Thema. Aber so in Globo.
Bist du auch ein Hotel?
Ja. Wir haben im... Genau.
Ja, ich bin einer, der tendenziell eher Männer anspricht. Im Sinne von, mit dem, was jetzt kommt. Ich glaube, wir Männer sollten unsere Rolle wieder wahrnehmen, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Das hat etwas damit zu tun mit der Oberhauptfunktion. Das steht sehr klar in der Bibel, dass der Mann das Oberhaupt von der Familie ist. Und das ist nicht irgendein Verständnis von, dass der Diktator, der alles befiehlt. Ich tue das sehr stark auch auf die geistige Ebene beziehen. Die meisten Männer, mir inklusive bis vor ein paar Jahren, sind nicht die Führer in der Familie. Sie führen die Familie nicht. Das hat ein bisschen etwas mit unserer auch Kultur mittlerweile zu tun, mit unserer ganzen Gesellschaftsentwicklung. Mit allen sind gleich und die Gleichberechtigung ist alles okay. Ja, überhaupt kein Problem damit. Wenn Frauen gleich arbeiten wie wir Männer, finde ich das super. Das ist ein blöder Spruch. Es geht mir darum, ich glaube, die Männer wissen genau, was ich meine. Ihr solltet den Karren ziehen. Und nicht die Frau sagt, Schatz, wollen wir noch beten zusammen? Der Spruch muss von euch kommen. Und am Sonntagmorgen klarstellen, dass wir in den Gottesdienst gehen. Das sollte vom Mann kommen. Und halt mit den Kindern mal herhocken und ein heikles Thema besprechen. Das sollte vom Mann kommen. Das ist die Oberhauptfunktion. Und nicht den Zampano spielen und die Frau umdelegieren. Das ist völlig falsch und krank. Aber ich möchte euch Männer zurufen. Und vor allem auch den Jungen, die noch das ganze Leben vor sich haben. Seid, wenn ihr in einer Beziehung lebt, das Oberhaupt in dieser Beziehung, übernehmt die Verantwortung, trägt die Verantwortung, geht voran und authentisch leben. Hört auf, irgendjemandem sagen, es geht euch gut, wenn es euch völlig beschissen geht. Steht doch einfach und sagt, nein, mir geht es völlig beschissen. Sagt es mal. Und ihr werdet staunen, was ihr für gute Gespräche werdet haben. Ich erlebe in meiner Hochglanzwelt mit all diesen Kunden, wenn die einer fragt, geht es gut, gell? So ist nein. Da geht fast am Stuhl runter. Wie meinst du das? Sag ich, nein, mir geht es nicht gut. Ja, bist du krank? Sag ich, nein, ich bin völlig gesund. Ja, was ist denn? Dann sage ich, unser Umsatz schrumpft. Dann fängst du mit dem an zu reden, was bei dir alles schrumpft und plötzlich kann der einfach erzählen, was bei ihm alles nicht gut ist. Und das tut dem wahnsinnig gut. Und nach 2 Stunden sagt er, es war so schön mit dir. Weißt du, das ist schön. Da geht 20 Kilo leichter raus. Aber wenn du sagst, ja, geht gut, ist alles super, dann muss er sagen, ja, ist alles super, oder? Wir sind alles super, es ist alles perfekt bei uns allen, oder? Also Männer, eure Rolle, Punkt 1, und fängt an, und das gilt für alle, ein bisschen authentischer zu leben. Wenn ihr am Sonntagmorgen reinkommt, müsst ihr nicht so scheinen, als wäre alles super. Steht doch mal dazu, wenn ihr gerade Lampen gehabt mit der Frau. Dann kann der andere vielleicht nämlich auch von 2 Regal Lampen gehabt und vielleicht findet ihr dann zusammen raus, dass ihr vielleicht ein Scheissdreck gemacht habt und vielleicht findet ihr raus, dass ihr jetzt am gescheitsten heimgeht und nochmal entschuldigt bei der Frau. Wer weiss? Also, Oberhauptfunktion, liebe Männer, und authentisch leben. Dazu stehen, wenn etwas nicht ist, wie es scheint. Das hilft extremst zum glücklichen Leben.
Danke vielmals, Dani, für die klaren Worte. Ich drehe mich schnell um.
Ja, Jesus, danke, dürfen wir so als Gemeinde in unserem Land zusammenkommen. Bitte dich besonders um ein Segen für die Versammlung hier, für die vielen Teilungen. Du kannst schenken, dass sie darf ein Licht sein, dass sie darf Auswirkungen haben in die Gesellschaft hinein. Du kannst aber vor allem uns Menschen, die hier ein- und ausgehen, uns Christen in diesem Land wirklich zeigen, wo sind die Nächsten für uns, wo sind die Leute, die etwas brauchen, die etwas bedürfen, wo wir vielleicht mit einer kleinen Handreichung können eben die Frucht sichtbar machen, dass unsere Leben anders verlaufen als andere Leben, dass wir anders sind als andere, dass wir mehr Freude auf Lager haben als andere und dass wir von dieser Freude etwas weitergeben können, dass das anstecken kann. Dass sich die Leute fragen, was ist mit diesen dort los, warum sind die anders. Kannst du wirklich schenken, dass wir das raustragen können ins Land, egal an welcher Position wir stehen. Bitte dich, besonders für alle Ehemänner hier drinnen, kannst du uns allen wirklich einfach die Rolle, das Rollenverständnis tief ins Herz legen, dass wir wirklich unsere Familien führen können, dass wir unsere Frauen und unsere Kinder können als Oberhaupt in einem ganz guten Sinn anführen. Bitte dich um dein Segen für uns alle, auch für die Kinder. Schenkt uns einen guten Sonntagnachmittag und schenkt uns allen einen guten Wochenstart morgen. Amen.
Danke vielmals, Daniel.